SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, guten Abend. In dieser Sendung geht es unter anderem um die ersten Gespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Die erste Sondierungsrunde wurde heute zunächst einmal abgeschlossen. Die Allianz pro Schiene verlangt von der nächsten Bundesregierung einen besseren Ausbau des Bahnnetzes und das adaptive Hochhaus. In Stuttgart wurde ein ressourcenschonender Prototyp fürs Wohnen in der Zukunft eingeweiht. Zu unserem ersten Thema. Die erste Gesprächsrunde der Parteien in Berlin zur Regierungsbildung, die Sondierung, ist vorüber. Das finale Treffen war heute zwischen Grünen und Union. Damit ist das erste gegenseitige Abtasten und Abklopfen der politischen Parteien nun erstmal zu Ende. Wie schon in den vorherigen Sondierungsrunden gaben sich die Beteiligten wortkarg, hinterher, vor der Presse, aber auch schon bei ihrer Ankunft. Der Bericht von Jan Zimmermann.
Grüße Sie, Herr Ziemia. Guten Morgen
zusammen. Schön, Sie zu sehen.
Immer mit guter Stimmung. Kommen wir aus Sachsen-Anhalt.
Was erwarten Sie denn von den Gesprächen?
Ministerpräsident Rainer Haseloff und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, Sie und alle anderen gaben sich heute vor dem Treffen besonders wortkarg. Bloß keine Fehler machen, bloß nicht einen Satz zu viel sagen. Nach den Vorwürfen, ein Vertrauensbrecher zu sein, geben sich CDU- und CSU-Politiker vorsichtig. Denn aus den Unionsreihen sollen nach den Gesprächen mit der FDP am Sonntag vertrauliche Informationen an Journalisten weitergereicht worden sein. Mit entsprechender Skepsis sind die Grünen heute in die Gespräche mit der Union gegangen, vor allem jedoch wegen der schon zu erwartenden inhaltlichen Differenzen. Und dass es die gibt, ist in den Statements nach dem 2,5-stündigen Gespräch deutlich zu hören gewesen. Grünen-Chefin Annalena Baerbock.
Klar ist, in gerade gesellschaftspolitischen Bereichen stehen unsere Parteien eher weiter auseinander. Darüber haben wir auch gesprochen, was es für Differenzen gibt.
CSU-Chef Markus Söder ergänzt.
Wir haben an einigen Punkten noch eine Menge Gesprächsbedarf. Das ist bei den Themen Migration und einige anderen Fragen aus dem Bereich.
Doch neben dem Trennenden gäbe es auch gemeinsame Anliegen, formuliert Annalena Baerbock vorsichtig. Zum Beispiel die Modernisierung des Landes, insbesondere mit Blick auf die Themen Digitalisierung und ökologische Transformation. Der CDU-Parteichef Armin Laschet versuchte ohnehin, mehr die Gemeinsamkeiten ins Schaufenster zu stellen.
Wir glauben, dass ein solches Bündnis eine Breite in der Gesellschaft hat, die es wirklich möglich macht, das Land in den nächsten Jahren zu modernisieren, voranzubringen. Und deshalb danken wir für die gute Atmosphäre, den offenen Austausch.
Laschet und Söder brauchen die Grünen. Ohne Grüne kein Jamaika und ohne Jamaika keine Regierung unter der Führung der Union. Wie es nun weitergeht, liegt in den Händen von FDP und Grünen. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck sagte zu den nächsten Schritten.
Die FDP und wir werden sicherlich jetzt die Gespräche insgesamt in den Gremien bewerten. Also nicht jedes Gespräch einzeln nur, sondern auch im Abgleich dessen, was möglich ist für eine nächste Regierung in Deutschland. Dafür werden wir uns dann heute und morgen Zeit nehmen.
Ein Signal der Freude und Zuversicht, zusammen etwas zu entwickeln, eine mögliche Regierung auf den Weg zu bringen, all das ging vom gemeinsamen Pressetermin heute gewiss nicht aus.
Der Bericht von Jan Zimmermann. Die erste Sondierungsrunde ist also vorüber. Die Parteichefs der Union sehen keine unüberwindbaren Gegensätze. CDU-Chef Laschet machte klar, dass er gerne weiterreden würde. Die Grünen zeigten sich von den Avancen der Unionschefs unbeeindruckt und wollen nun erst einmal intern beraten. Professorin Andrea Römmele ist Politikwissenschaftlerin an der Hertie School of Governance. Frau Römmele, die Union will unbedingt über eine Jamaika-Koalition verhandeln, schien es. Gibt es nach dem heutigen Treffen dafür eine realistische Perspektive?
Eine realistische Perspektive nicht unbedingt, aber die Wahrscheinlichkeit liegt nach wie vor auf einer Ampelkoalition. Aber wenn eine Ampelkoalition nicht klappen sollte, ist Jamaika ganz klar wieder auf dem Tisch. Insofern ist es eine Option, aber es ist nicht die wahrscheinliche Option.
Laschet und Söder waren nach dem Treffen bei der Pressekonferenz ausgesprochen zurückhaltend. Speziell Markus Söder, der sich ja in der Regel bei Pressekonferenzen überhaupt nicht zurücknimmt. Also die schienen wirklich alles tun zu wollen, damit so eine Koalition zustande kommt.
Ja, es war vielleicht auch ein bisschen eine erneute Antwort auf das Verhalten am Wahlabend. Ich glaube, dass einiges Porzellan kaputt gegangen ist mit der Aussage Armin Laschets, er würde in dem Wahlergebnis einen Regierungsauftrag sehen. Und heute, das hat die Körpersprache gezeigt, das hat auch die etwas zurückhaltende Tonalität gezeigt, dass Herr Laschet, dass die Union den Ball jetzt wirklich bei den Grünen und bei der FDP sieht. Sie haben klar signalisiert, dass sie gerne Gespräche weiterführen werden, aber haben jetzt auch noch mal im Nachhinein versucht, mit diesen zurückhaltenden Gesten die Wahlniederlage anzuerkennen.
Es ist ja auch Laschets letzte Chance eigentlich politisch momentan.
Es ist die letzte Chance, die Armin Laschet hat, die Jamaika-Koalition. Christian Lindner quasi als der Rettungsanker. Sollte Jamaika nicht funktionieren, hat er ein einfaches Bundestagsmandat, auf das er zurückgreifen kann. Der Weg nach Düsseldorf ist auch zu. Da wird ja über die Nachfolge von Herrn Laschet auch schon verhandelt, mit ihm selber ja auch. Also insofern ist es Kanzler oder gar nicht.
Nun, wenn wir gerade beim Thema FDP sind, was Sie angesprochen haben, hat sich Parteivize Vogel über Durchstechereien nach dem Treffen mit der Union beklagt. Gesprächsinhalte seien an die Bild-Zeitung weitergegeben worden. Das nerve, schrieb Vogel. Ist die Union ein unsicherer Kantonist, der nicht vertrauenswürdig ist und sich nicht an Absprachen hält?
Gut, das Durchstechen von Informationen ist die eine Sache. Ne? Da könnte man auch meinen, dass manche der Akteure, die an diesen Treffen beteiligt sind, vielleicht Jamaika gar nicht wollen und deswegen durchstechen. Aber ein anderer Punkt ist auch, und das müssen sich die verhandelnden Akteure, das müssen sich FDP und Grüne auch fragen, ist, wie gut aufgestellt ist die Union eigentlich, um 4 Jahre regieren zu können? Es ist ja eine Partei, die ja geradezu implodiert mit Grabenkämpfen. Der Kanzlerkandidat, der Parteivorsitzende ist angezählt. Es gibt Rücktrittsforderungen. Es gibt Forderungen, dass die ganze Generation Merkel zurücktreten soll. Das ist ein Punkt, da müssen sich FDP und Grüne wirklich im Klaren sein. Wie fit ist diese Partei überhaupt fürs Regieren?
Frau Professor Römmele, was liegt bei diesen Sondierungen und möglicherweise bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen mehr? Die persönliche Ebene der beteiligten Politiker oder sind letztlich doch die Sachfragen entscheidend?
Ich glaube, es geht um beides. Wir merken ja jetzt, dass in diesen Sondierungsgesprächen danach gesucht wird, ob man eine vertrauensvolle Basis findet, auf der man dann zusammenarbeiten kann. Das heißt nicht, dass man gleich Best Friends werden muss, aber eine vertrauensvolle, professionelle Basis, wo es eben kein Durchstechen gibt. Und dann geht es natürlich auch darum, Inhalte abzugleichen, aber eben auch ein großes Narrativ zu stricken. Also wohin möchte diese neue Koalition Deutschland in den nächsten 4, vielleicht sogar 8 Jahren führen? Und dazu braucht man schon diese Vertrauensbasis.
Zwei kleine Parteien, die zusammen in etwa den Stimmenanteil des Wahlsiegers SPD haben, betätigen sich als Königsmacher. Die beiden größeren Parteien, die SPD und die CDU und die CSU, also die Union, letztlich sitzen am Spielfeldrand und warten, bis sie gerufen werden. Ist diese Vorgehensweise gut für die Demokratie?
FDP und Grüne sind sich im Klaren darüber, dass ohne sie keine Koalition zustande kommen wird, wenn man jetzt mal eine große Koalition ausklammert. Insofern ist es nicht unklug, hier erstmal auszuloten, inwiefern man miteinander kann. Und es geht ja darum, am Ende einen guten Koalitionsvertrag auf die Beine zu stellen und zu liefern.
Aber es wird nicht so sein, dass es entweder einen Kanzler Scholz oder einen Kanzler Laschet dann von Grünen oder FDP-Gnaden gibt.
Nein, das sehe ich auch nicht so, aber dass die Grünen und die FDP natürlich eine gewisse Verhandlungspower und Verhandlungsmacht haben, unter anderem natürlich auch durch dieses Vorgehen, für das sie sich Anfang letzte Woche entschieden haben, ist auch klar.
Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele zu den bisherigen Sondierungsgesprächen und den weiteren Verhandlungen zur Bildung einer Regierungskoalition. Bahnfahren in Deutschland ist nicht wirklich ein Vergnügen. Verspätungen, Zugausfälle und dann auch noch teuer. Doch die Bahn muss nicht nur attraktiver werden, sie soll auch dabei helfen, eine Verkehrswende und damit auch Deutschlands Klimaziele zu erreichen. Der Verein Allianz pro Schiene hat dazu heute einen ganzen Katalog an Forderungen aufgestellt. Quasi dringend zu erledigende Hausaufgaben für die künftige Bundesregierung. Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit dem Geschäftsführer von Allianz pro Schiene, Dirk Pflege. Herr Pflege, Ihr Verein ist ja ein Bündnis aus Unternehmen, Umweltverbänden, Gewerkschaften, Fahrgastorganisationen und der Wissenschaft. Wie schwer ist es da eigentlich, auf einen Nenner zu kommen und gemeinsame Forderungen aufzustellen bei einem Thema, das jede künftige Regierungskoalition, egal welcher Couleur, vor Herausforderungen stellt?
Eigentlich ist es gar nicht schwer, gemeinsame Forderungen in diesem sehr breiten Spektrum der Allianz pro Schiene zu formulieren, weil der Schienenverkehr einen enormen Rückenwind hat. Die Menschen in der Republik wollen, dass die Schiene zurückkommt, auch in die ländlichen Räume, dass Strecken reaktiviert werden. Sie wollen ein besseres Angebot. Und selbst die Autofahrer und Autofahrerinnen wünschen sich kaum etwas Sehnlicheres, als dass die Lkw auf die Güterbahn verladen werden, die Fracht von der Straße auf die Schiene geht. Insofern ist ein enormer Rückenwind für das Thema als solches. Und was die Detailforderungen anbelangt an die nächste Bundesregierung, ist es auch sehr klar für alle diejenigen, die sich ein bisschen intensiver mit der Verkehrspolitik beschäftigen. Wir haben einen jahrzehntelangen Sanierungsstau bei der Schieneninfrastruktur und den muss die Bundesregierung auflösen. Also Aufgabe 1 ist massiv, die Schieneninfrastruktur in Deutschland zu ertüchtigen.
Sie haben heute eine ganze Reihe von Reformaufgaben vorgestellt, die Ihrer Meinung nach notwendig sind, um Mobilität in Deutschland bis 2030 klimafreundlich zu machen. Darunter eine Verdoppelung der jährlichen Ausgaben für den Ausbau der Schienenwege auf 3 Milliarden Euro. Heißt das, die alte Bundesregierung hat hier etwas verschlafen, was die künftige Koalition wieder gut machen muss?
Ja, verschlafen wäre vielleicht etwas zu ungnädig als Urteil. Sie hat immerhin angefangen, das Ruder rumzureißen. In der vergangenen Legislaturperiode oder in der gerade zu Ende gehenden sind die Investitionen in die Schieneninfrastruktur schon hochgefahren worden. Aber das ändert nichts an der Analyse, dass Deutschland über die vergangenen Jahrzehnte den Anschluss verloren hat in Europa, was den Ausbau des Schienennetzes anbelangt. Wir müssen wegkommen von diesem Gießkannenprinzip, dass der Staat meint, alles subventionieren und fördern zu wollen in der Verkehrspolitik, also den Flugverkehr billig zu halten, Kaufprämien für Diesel-Lkw zu geben, für Elektroautos, neue Autobahnen zu bauen und den Schienenverkehr attraktiver machen zu wollen. Also man muss sich schon entscheiden und wir wollen eine klare Priorität für den Schienenverkehr, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der klimapolitischen Herausforderungen.
Schaut man sich die Pro-Kopf-Investitionen europäischer Staaten in die Schieneninfrastruktur aus dem letzten Jahr an, dann steht Deutschland auf dem drittletzten Platz mit 88 Euro gegenüber beispielsweise der Schweiz mit 440 oder Luxemburg mit 567 Euro. Muss man nicht daraus klar ableiten, dass der Bahnverkehr in Deutschland bislang nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat?
Ja, auf der politischen Agenda hier in Berlin war der Bahnverkehr nicht so weit oben, wie er sein müsste. Es hat der Lkw dominiert, es dominiert die Politik für den Pkw, für die Autoindustrie, kann man sagen. Da ist viel Klientel- und Lobbypolitik dabei gewesen. Ich glaube, hier brauchen wir eine Zeitenwende, wir brauchen eine radikale Wende in der Verkehrspolitik. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man wegkommt von diesem reinen Mantra, alles muss wachsen, alles soll gefördert werden, hin zu ganz klaren Marktanteilszielen. Wir von der Allianz pro Schiene wünschen uns von der nächsten Bundesregierung ein Marktanteilsziel für den Schienenpersonenverkehr, dass man eben nicht nur, wie bislang sagt, die Zahl der Fahrgäste soll sich verdoppeln bis 2030, sondern auch der Marktanteil der Schiene soll steigen. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, dass es dann weniger Pkw-Verkehr im Personenverkehr gibt, prozentual jedenfalls. Und das Gleiche auch im Lkw-Verkehr. Hier müssen die bisherigen Ziele der Regierung ambitionierter ausfallen. Unser Wunsch als Allianz pro Schiene für die nächste Koalitionsvereinbarung ist, dass mindestens 30% des Güterverkehrs bis zum Jahr 2030 auf der Schiene abgewickelt sein sollen.
Wer von den möglichen Koalitionären hat in Ihrer Meinung nach am besten begriffen, worauf es bei der Stärkung des Bahnverkehrs ankommt?
Am deutlichsten bislang haben sich die Grünen positioniert, die ambitioniertesten Ziele für den Schienenverkehr haben. Aber auch hier kann man unterm Strich festhalten, dass die Ehrlichkeit der Analyse, wo wir verkehrspolitisch stehen und dass es so, wie es jetzt ist, definitiv nicht weitergehen kann, dass das noch unterentwickelt ist bei allen Parteien. Da wünschen wir uns mehr Klartext und weniger Gießkanne, die eben dominierend war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
Der Geschäftsführer des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene, Dirk Pflege, im SWR-Tagesgespräch. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben beim Thema. Der Klimawandel ist aus Sicht der Wissenschaft eine Tatsache, die sich eindeutig belegen lässt. Für Nichtwissenschaftler, und das sind die meisten von uns, lässt es sich wohl am ehesten vor dem Hintergrund sommerlicher Hitzeperioden, Dürren, starker Regenfälle oder Stürmen verstehen, die an Häufigkeit und Intensität in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Drei Wissenschaftler, die schon früh Grundlagenforschung zum Klimawandel betrieben haben, werden dieses Jahr mit dem Nobelpreis für Physik geehrt. Der Deutsche Klaus Hasselmann und der Amerikaner Siokuro Manabe bekommen eine Hälfte des Preises. Die andere geht an den Italiener Giorgio Parisi. Aus Stockholm berichtet Sophie Donges.
Der 115. Nobelpreis für Physik steht ganz im Zeichen der Klimaveränderung. Göran Hansson von der Schwedisch-Königlichen Akademie der Wissenschaften.
Eine Hälfte geht gemeinsam an Shukuro Manabe und Klaus Hasselmann für das physikalische Modellieren des Klimas der Erde, die quantitative Analyse von Variationen und die zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung. Die andere Hälfte geht an Giorgio Parisi.
Shukuro Manabe und Klaus Hasselmann hätten durch ihre Modelle einen Grundstein gelegt für die Berechnung der Erderwärmung. Der in Japan geborene Manabe war einer der ersten Wissenschaftler, der bereits in den 60er Jahren computerbasierte Rechenmodelle erforschte. Der Hamburger Klimaforscher Klaus Hasselmann wiederum hat erreicht, komplexe Systeme wie Wetter und Klima in einen Zusammenhang zu bringen, so Tórshavns Hansson von der Akademie.
Für das muss man verstehen.
Dafür muss man verstehen, wie das Wetter, das sich schnell verändert, das Klima beeinflusst, das sich wiederum langsam verändert. Und man muss auch verstehen, wie man den Fingerabdruck, wie Hasselmann es nennt, von gewissen Ereignissen ableitet, zum Beispiel beim Ausstoß von CO2. Mit dieser Komplexität beschäftigt sich auch der italienische Forscher und dritte Preisträger Giorgio Parisi, der ein, wie Physiker sagen, ungeordnetes System geordnet habe. Durch seine mathematischen Methoden kann das Klima der Erde auf längere Zeit vorhergesagt werden. Er wurde als einziger während der Verkündung zugeschaltet und erzählte, dass er sich eine kleine Chance ausgerechnet habe und deshalb das Telefon bereit lag. Und er nutzte gleich die Bühne für eine Botschaft an die Teilnehmenden der UN-Klimakonferenz in Glasgow, die Ende des Monats beginnt. Wir müssen dringend starke Entscheidungen treffen und schnell voranschreiten. Für das Wohl künftiger Generationen müssen wir schnell handeln und dürfen nicht weiter zögern. Schon der Vorsitzende der Nobelstiftung, Vidar Helgesen, hatte vor einigen Tagen von einem Krieg gegen die Wissenschaften gesprochen, bei dem Fakten ignoriert würden. Die Nobelpreise hätten in dieser Zeit eine besondere Bedeutung. Dem schloss sich heute Tórshavns Hansson, Mitglied der Königlichen Wissenschaftsakademie, an. Ich bin mir nicht sicher, ob die Machthaber der Welt, die die Botschaft noch nicht verstanden haben, es jemals tun werden. Wir sagen es deutlich. Dies hier ist ein Physikpreis, der besagt, dass das Klimamodell solide auf physikalischer Theorie und wohlbekannter Physik basiert. And
well-known physics. Der Bericht von Sophie Donges aus Stockholm. Die Weltbevölkerung wächst, die Ressourcen werden weniger. Aus diesen gegenläufigen Entwicklungen ergeben sich viele Fragen. Eine davon ist, wie sollen die Menschen künftig wohnen? Die Universität Stuttgart versucht darauf eine Antwort zu finden. Sie hat auf dem Campus im Stadtteil Vaihingen einen nach eigenen Angaben weltweit einzigartigen Hochhausprototyp gebaut. Der soll einerseits sehr stabil sein und andererseits mit viel weniger Baumasse auskommen als normale Häuser. Heute wurde das Haus offiziell eröffnet und dabei war SWR-Reporterin Katharina Kurz.
Wer das Forschungshochhaus auf dem Unigelände in Stuttgart-Vaihingen erleben will, der muss erstmal ziemlich viele Stufen hochschnaufen. 12 Stockwerke geht es im Viereck rum immer weiter nach oben. Vom Treppenturm führt dann in jeder Etage eine Metallbrücke durch eine Tür ins eigentliche Innere des Hochhauses. Das sind Räume mit rohem Holzboden, Holzgeländer und Metallstützen in den Ecken. Projektleiterin Stefanie Weidner zeigt hier auf die an die 2 Meter großen Hydraulikzylinder, die an den Metallträgern verbaut sind.
Wir haben hier ein Element, das klassischerweise im Maschinenbau vorkommt. Als Laie kann man sich das ganz gut in Baggerschaufeln vorstellen. Die müssen ja auch irgendwie den Hub erstellen und diese Schaufel bewegen. Und genau diese Hydraulikzylinder haben wir jetzt aus diesem Kontext entwendet und in die Architektur, ins Bauwesen integriert.
Stefanie Weidner spricht in diesem Zusammenhang auch gerne von einer Muskulatur, die man dem 2-Millionen-Euro-Gebäude gegeben hat.
Und wenn jetzt zum Beispiel ein starkes Windereignis vorherrscht und der Wind das Gebäude in Schwingung versetzen möchte, dann können diese Muskeln dafür sorgen, dass sich jetzt hier dieser Hydraulikzylinder um 14 mm variieren kann. Und somit kann man die Steifigkeit des Gebäudes ganz schnell einfach so erhöhen.
Das Hochhaus ist also anpassungsfähig oder, wie die Forscher sagen, adaptiv. Im Unterschied zu bereits bekannten Ausgleichssystemen in Häusern in Erdbebengebieten zum Beispiel, könne hier in Stuttgart die Hydraulik nicht nur ausgleichen, sondern auch aktiv gegenarbeiten, so Weidner. Zudem stehe ein ganz anderer Grundgedanke dahinter, nämlich der Klimaschutz.
Unser übergeordnetes Ziel ist immer die Materialeinsparung. Und das ist auch wirklich, was ich persönlich sehr wichtig finde, denn mit dem Klimawandel müssen wir natürlich auch Emissionen einsparen. Und das ist wiederum verbunden mit Materialeinsparung, denn jedes Material, das ich im Bau verwende, das muss natürlich auch hergestellt werden und verursacht dadurch Emissionen, die wir eben jetzt mit dieser neuen Technologie verhindern können.
50% Baumasse, wie zum Beispiel Beton, könne durch die neue Technik eingespart werden, so die 32-jährige Forscherin und Architektin. Denn Stabilität, die bislang eben durch viel Beton und Stahl erlangt wurde, bringe nun die neue ressourcenschonende Hydrauliktechnik. Bis die neue Technologie marktreif sein könnte, wird es aber vermutlich noch Jahrzehnte dauern, so die Vermutung von Projektleiterin Stefanie Weidner. Nachdem im ersten Schritt das Hochhaus gebaut und jetzt eingeweiht wurde, wird die kommenden Jahre daran geforscht.
Das adaptive Hochhaus in Stuttgart, der Bericht von Katharina Kurz. Als Joe Biden Ende Januar sein Amt als neuer US-Präsident antrat, war die Erleichterung in Europa groß. Donald Trumps wirre Politik, wenn man es überhaupt so nennen konnte, seine komplette Unberechenbarkeit hatten dem amerikanisch-europäischen Verhältnis stark zugesetzt. Die EU hoffte mit dem Amtsantritt Bidens auf eine Rückkehr zu den guten alten Zeiten. Die jedoch standen auch schon vor Trump immer unter der amerikanischen Grunddoktrin, dass die US-Interessen in der Außenpolitik grundsätzlich Vorrang vor allem anderen haben. Dieses Prinzip amerikanischer Außenpolitik gilt auch unter Biden. Das musste die EU jüngst schmerzlich erfahren, als der US-U-Boot-Deal mit Australien bekannt wurde, bei dem Frankreich trotz Liefervertrag mit Australien das Nachsehen hatte. Das Geschäft ist Teil eines indopazifischen Sicherheitspakts. In der EU machte sich Ernüchterung breit, wie auch heute im Europaparlament zu beobachten war, wo es um das Verhältnis zu den USA ging. Holger Beckmann berichtet.
Statt großer Empörung darüber, was da passiert ist, gab es von vielen Abgeordneten vor allem erst einmal Bekenntnisse dazu, wie wichtig auch jetzt die europäisch-amerikanische Achse immer noch sei. Das sieht auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell so.
The US remains.
Die USA bleiben Europas wichtigster und engster strategischer Partner. Das ist so und das muss so bleiben. Wir sollten es nicht aufs Spiel setzen.
It is like this and it has to continue being like this. It should not be doubts about that.
Borrell nannte die Partnerschaft lebendig, aber vor allem unersetzlich. Doch die europäische Seite müsse darin eine größere Rolle spielen. Tenor deshalb der Debatte im Europäischen Parlament heute. Die Flitterwochen mit der Regierung Biden sind lange vorbei. Man bleibt zusammen, aber Europa muss sich und wird sich emanzipieren. Wie allerdings, das bleibt nebulös. Der SPD-Abgeordnete und Handelspolitiker Bernd Lange verwies auf den gemeinsamen Handels- und Technologierat mit den USA, der in der vergangenen Woche zum ersten Mal in Pittsburgh getagt hatte, zwar ohne irgendetwas zu beschließen, aber immerhin überhaupt.
Wir haben auch mit den Vereinigten Staaten Auseinandersetzungen. Die Frage der illegalen Zölle auf Stahlprodukte aus der Europäischen Union ist nach wie vor auf der Tagesordnung. Und wenn wir da keine Lösung finden, werden wir Ende November unsere Gegenmaßnahmen verdoppeln.
So Bernd Lange, da müsse Europa auf eine Lösung bestehen. Aber nicht nur da. Eine transatlantische Partnerschaft sei unvollständig, hieß es etwa von der kroatischen Parlamentarierin Zelana Zovko von der Europäischen Volkspartei, solange es keine echte Außen- und sicherheitspolitische Zusammenarbeit gebe.
Over the last weeks, we have seen some reality checks that have tested our relations in matter of foreign affairs, security and trade.
In den vergangenen Wochen habe man einige Belastungen im Verhältnis zu den USA erlebt, bei Handelsfragen, aber vor allem auch bei außenpolitischen und strategischen. Ein Hinweis von ihr auch darauf, dass der schnelle Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan die EU in eine schwierige Situation gebracht hat, genauso wie das U-Boot-Geschäft jetzt. Wenn im Europäischen Parlament heute eines klar wurde, dann, dass Europa im Moment viel auf einmal will. Starke transatlantische Beziehungen mit dem traditionell engsten Verbündeten und trotzdem eigenen globalen Einfluss. Wie das funktionieren soll, ist bis jetzt völlig unklar.